Hochwürdiger Herr Bischof, verehrte liebe Zuhörer, Brüder und Schwestern. Heute, vor 124 Jahren, ist in diesem Hause Bischof Georg Daniel Deutsch gestorben. Vor fast 200 Jahren, am 12. Dezember 1817, war er als Sohn des Martin Deutsch Seifensieder in Schäßburg und der Maria Katharina, geborene Weiß, zur Welt gekommen. Die Kirche hat ihrer Heimgegangenen immer gerne an den Todestag gedacht, an dem Tag, wo sie aus dem zeitlichen Leben in die Ewigkeit übergegangen sind. So ist es sicher angemessen, dass auch wir schon heute des 200. Geburtstages von Georg Daniel Deutsch gedenken und uns vor Augen führen, was sein Leben und Wirken, er ist 76 Jahre alt geworden, für uns bedeutet. Bischof Georg Daniel Deutsch war bis in die 1930er Jahre hinein das Leitbild, in dem wir uns alle als Kirche und als Volk gesehen und gemessen haben. Warum und wieso? Nach 1940 sind dann auch andere Stimmen laut geworden. 1986 zum Beispiel hat der begabte Hermannstädter junge Schriftsteller Paul Schuster, 5 Liter circa, bei einer Tagung in Bad Herrenalb in der Evangelischen Akademie leidenschaftlich behauptet, Georg Daniel Deutsch sei an allem schuld. An allem? Woran wohl? Es ging damals, 86, um die Frage, bleiben oder gehen? Existenz in der Heimat oder auswandern? Und eine ganze Reihe junger Pfarrer, die dort waren, sagten damals klar und laut, auswandern. Daran sollte Georg Daniel Deutsch schuld gewesen sein. Er, den Schuster als den ehernen Bischof seines Schulhofs im Sinn hatte, er ja sei an allem diesem schuld gewesen. Jedenfalls sah das Paul Schuster im Großen so. Georg Daniel Deutsch war es, der seine Sachsen auf die Zusammengehörigkeit mit dem deutschen Mutterland eingeschworen hatte, so sehr, dass sie dann dem Mutterland auch gefolgt waren, als es 1933 ins Verderben steuerte und auch jetzt, 1986, ihr Heil dort suchten. Waren das Vorwürfe eines Fanatikers oder gehört es sich heute, auch darüber nachzudenken und ein Wort zu verlieren. Georg Daniel Deutsch war in jener Zeit geboren worden, die in Siebenbürgen zu den stillen Jahren gehörte, wie sein Sohn Friedrich Deutsch 100 Jahre später formulierte. In Deutschland aber war es die Zeit nach den antinapoleonischen Freiheitskriegen, in der die großen jungen Geister des deutschen Idealismus das Wort führten. Johann Gottlieb Fichte, Ernst Moritz Arndt und Friedrich Schleiermacher. Jahre, in denen auch noch Goethe lebte und wirkte. Wenn Georg Daniel Deutsch Jahre nachher im Handwerksbetrieb seines Vaters heranwuchs, er heißt in Schäßburg einfach Tick, wie jeder kleine Georg, doch erreichten ihn in der Bergschule bereits, denn der Hauch jener idealistischen Geister in der Schäßburger Bergschule, an der Männer wie Michael Schuller und der begeisternde Karl Goos unterrichteten. So ist es nicht verwunderlich, dass Georg Daniel dann ganz selbstverständlich nach bestandener Reifeprüfung an die Evangelische Fakultät von Wien gelangt, von dort der dort gebotenen Lehre unbefriedigt war. Er bat die Eltern und die Schäßburger Schulbehörde, nach Berlin wechseln zu dürfen und setzte diesen Wunsch auch durch. Trotz der Mehrkosten für das Elternhaus, Mehrkosten, die er sehr ernst nahm und bedachte, und trotz den Schwierigkeiten, die die österreichischen Behörden damals für den Wechsel nach Preußen machten, und setzte das durch, nicht zuletzt durch seine Vorsprache beim allmächtigen Kanzler Fürst Metternich, den er persönlich aufsuchte. Der Aufenthalt in Berlin wurde für den jungen Georg Daniel für sein ganzes Leben entscheidend. Erstens wurde von ihm der Geist der modernen Universität, der Inbegriff von deutschem Geist. Man könnte auch umgekehrt sagen, der deutsche Geist war für ihn das, was an der Berliner Universität an Geist verströmt wurde. Zweitens lernte er von so bedeutenden Lehrern wie vom Historiker Leopold Ranke das Handwerk des Historikers, vor allem den Umgang mit Quellen und wohl auch den Respekt vor den Zeugnissen der Vergangenheit, nachdem jede Epoche unmittelbar zu Gott in Beziehung zu setzen ist. Beim Geographen Ritter empfing Deutsch dort entscheidende pädagogische Impulse für seine künftige Arbeit an der Schäßburger Bergschule, denn auf diese Aufgabe hin wollte er sich vorbereiten. Dass er nach kurzem Studium heimkehren musste, war sicherlich schmerzlich. Es hat aber das ideale Bild, das er vom deutschen Geist protestantischer Geistesfreiheit verinnerlichte, und es hat, als er nach Hause kam, nur noch idealer für ihn werden lassen. 1839 wieder daheim angelangt, der Vater war gestorben, an der Bergschule war keine Stelle frei. So musste Georg Daniel als Hauslehrer bei einem ungarischen Adelsmann sein Brot verdienen. Er hat das in Karlsburg bei der Familie Megai getan und nutzte die Zeit zu fruchtbaren Quellenstudium am Batianeum, der Batianischen Urkundensammlung und Bibliothek. Studien, die seiner geschichtlichen Arbeit von hohem Wert waren. Aber schon 1842 wurde an der Bergschule eine Lehrstelle frei und von Georg Daniel besetzt, denn er hatte mit einer Arbeitsdissertation genannt, seinen Mitbewerber übertroffen. Einmal angestellt, erwarb Georg Daniel schnell das Vertrauen seiner Schüler, dann das der Eltern und der Schulbehörde, so dass er 1945 schon zum Konrektor der Schule gewählt wurde. Als solcher griff Deutsch mehr und mehr in allgemeine Fragen des Unterrichts ein. So trat er dafür ein, dass in der Volksschule Latein zurückgenommen und durch mehr Deutschunterricht ersetzt wurde. Auch durch Magyarisch, denn so sehr er selbst später gerne Latein sprach und praktizierte und gegen das ungarische Mittelschulgesetz auftreten musste, für den Volksschüler war die Kenntnis der eigenen Hochsprache und das Beherrschen der Staatssprache wichtiger als das klassische Latein. Als dann nach 1867 das Magyarische, die Muttersprache, durch das Mittelschulgesetz die deutsche Hochsprache zu verdrängen suchte, wandte sich Deutsch mit aller Kraft gegen diese Zumutung. Doch zwischen diesen Schulkämpfen lag auch das Jahr der Revolution 1848, das Deutsch in die Rolle des Hauptmanns der Schäßburger Bürgerwehr versetzte. Als junger Mann hatte Georg Daniel mit dem Gedanken mehr als nur gespielt, Offizier zu werden. So mag es kein Wunder sein, dass er auch dem Pfarrerbild mehr zumaß als nur die Aufgabe zu predigen. Denn so ernst er gerade diese Aufgabe nahm, davon zeugen unter anderem die Predigten, die er anlässlich der Generalkirchenvisitation als Bischof in jeder visitierten Gemeinde hielt, genau auf die jeweilige Gemeinde abgestimmt. So sehr erwartete er von der Kirchengemeinde, die ihr Zugehörigen zu leiten und dem vom Pfarrer, dass er der Gemeinde voranschreite. 1848 also wurde Georg Daniel Hauptmann der Schäßburger Bürgerwehr und stand bereit, diese in Kriegshandlungen anzuführen. Dass es zu solchen direkten Kriegshandlungen für ihn nicht kam, ist eher als Zufall oder Fügung zu bezeichnen. Militärische Manöver hatte er sehr wohl auszuführen und hat auch darin das Vertrauen seiner Mitbürger nicht enttäuscht. Aber das Revolutionsjahr ging vorbei und brachte die politischen Spannungen wegen der Vereinigung Siebenbürgens mit Ungarn. Deutsch und seine Freunde waren an sich nicht gegen diese Vereinigung, da die jungen Kräfte der Magyarischen Revolution liberale Ideen verfochten, die dem Lande gut sein konnten gegenüber dem alten österreichischen Bürokratismus. Doch je länger, je mehr erwiesen sich diese liberal klingenden Ideen als extrem nationalistisch, so dass sich die sächsische Nation zuletzt doch dem Habsburg und dessen General Buchner zuwandte. Die ungarische Revolution wurde schlussendlich mit russischer Hilfe besiegt und es folgten Jahre des österreichischen Einheitsstaates und Absolutismus. Diese Jahre brachten für den Schulmann Deutsch den sogenannten Organisationsentwurf, der den staatlichen Einfluss auf den Schulunterricht enorm vergrößerte. Im Ganzen aber so viel pädagogisch begrüßenswerte Verbesserungen vorsah, dass Deutsch sich ganz seiner Durchsetzung an den Schulen, an den sächsischen Gymnasien widmete. Zugleich ließ sich eine finanzielle Verbesserung erreichen. Die Revolution hatte es möglich und zugleich nötig gemacht, den Zehnten, von dem die Pfarrer bis dahin gelebt hatten, zu streichen. Deutsch und die Seinen erreichten es, dass die dadurch frei gewordenen Gelder als Nationaldotation den Schulen zugewendet wurden und damit einen wertvollen Dienst in der Zukunft leisten konnten. Inzwischen war die wissenschaftliche Tätigkeit Deutschs nicht still gewesen. 1852 war seine Geschichte der Siebenbürger Sachsen in einer Auflage von Einzelheften erschienen. Sie war, wie es schon in dem Untertitel heißt, für das sächsische Volk bestimmt. Wie bei Birkenthals Wahlspruch, Fidem genusque servabo, war nicht die sächsische Nation angeredet, ein politischer, ein rechtlich definierter Begriff, sondern das Volk. Was war das? Ein romantischer Begriff, fließend und wohl aus Deutsch-Berliner Zeit übernommen, wo Friedrich Jahn vom deutschen Volkstum geredet hatte, ein Begriff, der sich hier durchsetzte. Es war etwas mehr als eine bloße Bucherscheinung. Die Sachsengeschichte sollte das sächsische Volk und sein Bewusstsein der Einheit zusammen mit der Generalkirchenvisitation erst eigentlich formen. Die Sachsengeschichte war wissenschaftlich ausgearbeitet und pädagogisch gemeint. Sie hat auch so gewirkt. Gehe ich zu weit, wenn ich behaupte, dass wir heute nicht hier zusammensäßen, wenn diese Sachsengeschichte nicht geschrieben worden wäre. Sie und die bischöfliche Generalkirchenvisitation haben, so darf man vermuten, haben die Siebenbürger Sachsen zwischen dem Unterwald einerseits und dem Burzenland und dem Nösnergau andererseits zu einer Einheit gestiftet oder wieder gestiftet. Einer Einheit, die es ihnen möglich machte, ins 20. Jahrhundert herüberzutreten. Daran war Georg Daniel Deutsch wirklich schuld geworden.